Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Dienstag, der 5. Juli, Zeit fürs Rabe Info. Heute mit folgenden Themen. Kosovo hat einen Minister für die Diaspora. Rabe hat ihn beim Schweizbesuch getroffen. Saatgut in der Landwirtschaft, das Monopol bedroht die Biodiversität. Und Sportartikel im Scheinwerferlicht, die Näherinnen stehen im Dunkeln. Amik Chayn Makai, Shan Tittitibi.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Der japanische Minister für den Wiederaufbau, Ryu Matsumoto, ist nach einer Woche im Amt wieder ausgetreten. Matsumoto wurde heftig kritisiert, dass er sich gegenüber den Gouverneuren zweier verwüsteter Erdbebenregionen arrogant und verletzend verhalten habe. Der Rücktritt des Wiederaufbauministers ist für den japanischen Ministerpräsidenten Nato Kan ein schwerer Schlag. Seit Kans Amtsantritt vor einem Jahr ist Matsumoto bereits der vierte Minister, der im Zusammenhang mit Affären oder Entgleisungen zurücktritt. Kans Krisenmanagement ist mittlerweile dermaßen umstritten, dass der Ruf nach seinem sofortigen Rücktritt immer lauter wird. Seit 10 Jahren sitzt der eritreisch-schwedische Journalist David Isaak in Eritrea im Gefängnis. Nun haben 3 europäische Anwälte einen Antrag auf Haftprüfung für den früheren Zeitungseigentümer Isaak gestellt. Wie die Organisation Reporter ohne Grenzen meldet, ist der Journalist ohne Anklage inhaftiert. Bei seiner Festnahme habe man ihm vorgeworfen, ein Verräter und Spion aus Äthiopien zu sein. Diese Vorwürfe seien jedoch nie in einem gerichtlichen Verfahren geprüft worden. Die Anwälte wollen, dass der oberste Gerichtshof von Eritrea David Isaak vor Gericht lässt und die Rechtmäßigkeit seiner Inhaftierung prüft. In einem öffentlichen Brief haben 17 europäische Zeitungen ihre Unterstützung für den Antrag auf Haftprüfung formuliert. Darunter sind die schwedische Aftonbladet, die spanische El País und die deutsche Tageszeitung Taz. Dänemark kontrolliert die Grenzübergänge zu Deutschland. 30 zusätzliche Zollbeamte sollen Kontrollen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität machen. Auch an der dänisch-schwedischen Grenze werden zusätzliche Beamte für Kontrollen eingesetzt. Außerdem plant Dänemark die Verdoppelung der Zöllnerstellen, neue elektronische Überwachungsanlagen und den Bau neuer Zollgebäude. Die EU-Kommission hat die Pläne der dänischen Regierung kritisiert. Sie sieht darin eine potenzielle Gefährdung der Reisefreiheit innerhalb der Europäischen Union und verlangt die strikte Einhaltung des Schengener Abkommens. Die dänische Minderheitsregierung erfüllt mit den Grenzkontrollen eine Forderung der rechtspopulistischen dänischen Volkspartei. In der Schweiz werden wieder mehr Tierversuche durchgeführt. Vergangenes Jahr sei die Zahl der verwendeten Tiere um knapp 8% auf über 760.000 angestiegen. Der Anstieg sei auf Praxisversuche mit großen Geflügelherden im Kanton Luzern zurückzuführen. Wie das Bundesamt für Veterinärwesen BVET schreibt, habe es jedoch weniger schwer belastende Tierversuche gegeben, diese hätten um 14% abgenommen. Solche schwer belastende Tierversuche wurden mit gut 15.000 Tieren durchgeführt. Wie es weiter heißt, seien auch erstmals seit langem wieder Tierversuche für Kosmetika gemacht worden. Die meisten Tierversuche finden in der Industrie statt, gefolgt von Hochschulen und Spitälern und bei der Nutztierproduktion. Knapp 3/4 der eingesetzten Tiere sind Nagetiere wie Mäuse, Ratten, Hamster oder Meerschweinchen. Der Bahnhof Bern wird ausgebaut, dafür liegt nun ein Gesamtkonzept vor. Damit will man bis 2025 die Engpässe im Zugverkehr beseitigen. Das Projekt Zukunft Bahnhof Bern, ZBB, will den Bahnhof Bern geräumiger, heller, komfortabler machen und die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs steigern. Ein zweiter Ausbauschritt wird bis 2035 die Kapazitäten der SBB-Gleisanlagen erhöhen. Vorgesehen ist die seitliche Erweiterung der bestehenden SBB-Perronhalle um 4 Gleise unter der Großen Schanze. Wie der Kanton Bern in einer Mitteilung schreibt, ist der Baustart 2016 vorgesehen. Und noch der Blick aufs Sommerwetter. Mit viel Sonne und einigen Quellwolken wird's heute bis zu 27 Grad. Auch morgen gibt's 27 Grad. Der Tag beginnt recht sonnig, danach steigt das Gewitterrisiko. Der Donnerstag zeigt sich bei 25 Grad gewitterhaft und schwülwarm. Am Freitag wird's bei 24 Grad wieder recht sonnig.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Die Diaspora ist eine der größten, vielleicht sogar der größte Wirtschaftsfaktor des Kosovos. Einerseits schicken sie ihren Verwandten regelmäßig Geld, andererseits verbringen viele ihre Ferien in der Heimatstadt und kurbeln mit dem Konsum die heimische Wirtschaft im Kosovo an. Über 10% aller Kosovarinnen und Kosovaren leben in der Schweiz. Viele von ihnen sehen sich als bloße Geldkühe ihres Landes, die von der dortigen Regierung zu wenig ernst genommen werden. Nach den Wahlen vor einem halben Jahr setzte die kosovarische Regierung nun ein Zeichen und schuf den Ministerposten für die Diaspora. Letzte Woche besuchte der frisch gewählte Diaspora-Minister Ibrahim Makolli die Schweizer Diaspora. Michael Spahr hat ihn getroffen.
Mehr als 200'000 Kosovarinnen und Kosovaren leben in der Schweiz. Neben Deutschland ist hier die bedeutendste Diaspora des Kosovos. Ibrahim Makolli ist der erste Minister, der speziell für diese bedeutende Bevölkerungsgruppe zuständig ist. Bei seinem ersten Besuch in der Schweiz formuliert er klare Ziele, wie er die Diaspora besser in die Politik des Kosovos einbeziehen will.
Ich habe drei Objektive para vetes. E para është të hartoj politika për të mbrojt identitetin kombëtar dhe kulturor të pjesëtarëve të vetë.
Wir haben drei Ziele in unserer Diaspora-Politik. Erstens wollen wir die kulturelle und nationale Identität bewahren, indem wir den Zusatzunterricht heimatlicher Sprache und Kultur unterstützen. Und wir wollen kulturelle und sportliche Aktivitäten unterstützen. Zweitens wollen wir unsere Gemeinschaft bei der Integration in der Gesellschaft, in der sie jetzt lebt, unterstützen. Drittens wollen wir potenzielle Investoren aus der Diaspora unterstützen, bei ihren Vorhaben im Kosovo zu investieren. Dieses Ministerium wird die Brücke zwischen der Diaspora und dem Kosovo und die erste Adresse sein. Hilmi Gashi macht allwöchentlich eine kosovarische Radiosendung auf Rabe. Er setzt sich seit Jahren für die Anliegen der Diaspora ein und hat den Besuch von Makolli sehr begrüßt, hat aber auch Vorbehalte.
Das Problem ist, dass in dieser kurzen Zeit drei Minister die Diaspora besucht haben und alle wollten eigentlich herausfinden, wo der Schuh drückt. Und es zeigt eigentlich ein bisschen ein unkoordiniertes Vorgehen. Auf der anderen Seite bin ich zuversichtlich, dass mit Ibrahim Makolli jemand ein Amt übernommen hat, der als seriöser Schaffer bekannt ist, als jemand, der auch Ehrgeiz hat. Und ein ehrgeiziger Mensch in einem solchen Amt ist nicht a priori schlecht. Das Problem ist einfach, er wird größere Schwierigkeiten haben mit der Diaspora, weil sie oft enttäuscht worden ist. Sie hat viele Versprechen aus dem Kosovo erhalten, dass Probleme gelöst werden und es geschah nichts. Die kosovarische Diaspora hat eigentlich schon lange verlangt, dass sie vertreten ist in der kosovarischen Politik durch verschiedene Formen der Mitbestimmung. Bis jetzt ist es leider nicht gelungen, das politische Etablissement oder die Regierung in Kosovo dazu zu bewegen, auch Leute aus der Diaspora bei den Wahlen zuzulassen, beziehungsweise Wahlen in der Diaspora durchzuführen und Plätze im Parlament zur Verfügung zu stellen, wie das zum Beispiel Italien kennt.
Wenn die Schweiz hustet, holt sich der Kosovo eine Erkältung, titelte die NZZ vor 2 Jahren auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise. Denn als die Migranten in der Schweiz und in Deutschland die schlechte Wirtschaftslage zu spüren bekamen, hatte das sofort Auswirkungen auf die Situation ihrer Verwandten im Kosovo. Mindestens 15% des Bruttoinlandprodukts machen die Remessen laut Schätzungen aus. Das sind die Gelder, die nach Hause geschickt werden. Der Diaspora-Minister Ibrahim Makolli ist sich deren Bedeutung bewusst und weiß auch, dass damit längerfristig keine gesunde Wirtschaft im Kosovo entstehen kann.
Mërkata kanë bëjt gjallë jetën në Kosovë, edhe para luftës, edhe gjatë periudës luftës.
Ja, die Diaspora hat Kosovo am Leben erhalten, vor dem Krieg, während des Krieges und auch danach beim Wiederaufbau des zerstörten Landes. Die Gelder aus der Diaspora sind bedeutend. Wir sind daran, politische Rahmenbedingungen zu schaffen, dass dieses Geld investiert wird und nicht nur an Familien in Form von Remessen gebracht wird. Das soll geschehen in Form von Rahmenbedingungen, in Form von Erleichterungen bei Investitionsvorhaben mit dem Ziel, wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, Arbeitslosigkeit zu verringern und die wirtschaftliche Situation der Bevölkerung im Kosovo zu verbessern. Wir wollen Investoren anlocken, wir sind fest davon überzeugt, dass die heutige Diaspora in der Schweiz ein hohes wirtschaftliches, politisches und intellektuelles Potenzial hat, um an den wirtschaftlichen und politischen Prozessen im Kosovo eine Rolle zu spielen. Der kosovarische Diaspora-Aktivist Hilmi Gashi hat klare Vorstellungen, wo Handlungsbedarf besteht.
Voraussetzungen für die Investitionen sind nicht gegeben. Man spricht von Korruption, man spricht von Mentalität von Bakschisch. Bevor man irgendwie ein Unternehmen aufmachen will, müsste man eigentlich mehrere Leute schmieren und so weiter und so fort. Das ist eigentlich vom Hörensagen. Ich kann das nicht bestätigen, aber das sagen auch viele Investoren. Und ein weiteres Problem, das Kosovo hat bei den Investitionen, ist natürlich auch zwar ist die Bevölkerung sehr jung, arbeitswillig, aber die sind nicht gut genug ausgebildet. Das sind auch natürlich harte Fakten, und bevor irgendwie die Diaspora quasi verantwortlich gemacht wird, nebst dem, dass sie die Bevölkerung ernährt, auch noch Wohlstand bringen sollte, müsste auch die Regierung dort Voraussetzungen schaffen, dass so etwas überhaupt möglich ist.
Sagt Hilmi Gashi, Macher der albanisch-deutschsprachigen Sendung Lame auf Radio Bern. Das ganze Interview mit dem Diaspora-Minister und viele zusätzliche Informationen über die kosovarische Diaspora in Bern können Sie in seiner nächsten Sendung hören. Diese wird morgen Mittwoch um 18 Uhr ausgestrahlt.
95,6. Rabe Info.
Nicht alles, was wächst, ist pure Natur. Das trifft vor allem auf Gemüse, Früchte und Getreide zu. Denn welche Sorten ein Landwirtschaftsbetrieb anbaut, wird meist von oben diktiert. Der Saatgutmarkt ist in fester Hand von 3 großen Konzernen, und diese bestimmen letztendlich, welche Gurke wir in den Salat schnippeln, welcher Weizen zu Mehl verarbeitet wird und welcher Reis auf den Teller kommt. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Um Gemüse, Obst oder Getreide anzubauen, braucht es Saatgut. Rund die Hälfte des Weltmarktes für Saatgut wird von 3 großen multinationalen Firmen gemacht. Bei diesem kommerziellen Saatgut gibt es 2 Probleme. Zum einen ist es der sogenannte Sortenschutz, der finanzielle Folgen für die Landwirtschaftsbetriebe hat, erklärt Thomas Braunschweig von der Organisation Erklärung von Bern.
Das heißt, es muss für die züchterische Leistung dem Unternehmen, dem Saatgutunternehmen, einen entsprechenden Preis bezahlt werden. Und das ist natürlich ein Problem, insbesondere für die kleinen Produzenten und Produzentinnen. Die Produktionskosten für diese werden höher durch das kommerziell gekaufte Saatgut.
Durch den vermehrten Anbau von kommerziellem Saatgut würden außerdem traditionelle Sorten verdrängt. In vielen Teilen der Welt wird Saatgut nämlich noch unter den Landwirtschaftsbetrieben ausgetauscht, was die Artenvielfalt aufrechterhält.
Und das wird mehr und mehr unterlaufen von diesen kommerziellen Saatgutunternehmen, die dann oft auch in Partnerschaft mit dem Staat, der das sehr stark fördert, eine Dominanz entwickelt und das traditionelle Saatgut und damit eben auch die Artenvielfalt in der landwirtschaftlichen Produktion verdrängt. Und das kann natürlich verheerende Auswirkungen haben. Also wenn wir beispielsweise nur noch die ganze Welt von drei verschiedenen Sorten Mais ernährt werden oder nur noch ganz wenige verschiedene Sorten Weizen angebaut werden, dann besteht da ein großes Risiko, beispielsweise wenn diese wenigen Sorten dann von einem Schädling, wo sie nicht resistent sind, befallen werden, dann gibt es riesen Ertragsausfälle.
Die Landwirtschaftsbetriebe können aber oft nicht auswählen, welches Saatgut sie pflanzen wollen. Wenn ein Betrieb für einen Nahrungsmittelkonzern produziert, werde meistens in den Verträgen festgeschrieben, welches Saatgut man anbauen muss.
Oft wird das Saatgut gerade mitgeliefert und dann eben nicht nur Saatgut, sondern auch die entsprechenden Pestizide, allenfalls auch Dünger, die dann angewendet werden sollen. Und da sehen wir ja auch interessante und eben beunruhigende Entwicklungen, dass zum Teil Saatgutunternehmen eben gleichzeitig auch in der Produktion und Vermarktung von Pestiziden tätig sind und da natürlich dann ein entsprechendes Interesse besteht, möglichst Saatgut zu verkaufen, wo man auch gleich das entsprechende Pestizid verkaufen kann.
Die Mehrheit des Saatguts wird von drei multinationalen Firmen kontrolliert. Konkret heißt das zum Beispiel, jede siebte Tomate stammt vom Basler Agrochemie-Riesen Syngenta. Das Saatgut wird global vermarktet, dieselbe Tomatensorte wächst also auf der ganzen Welt. Allerdings gibt es Variationen, die auf die Gegebenheiten der Länder angepasst sind, in denen die Gemüse wachsen.
Grundsätzlich ist es so, dass wir beispielsweise nur noch sehr wenige verschiedene Tomatensorten konsumieren und schlimmer noch nicht wissen und der Detailhandel oft auch nicht weiß, aus was für Saatgut diese Tomate produziert worden ist, beziehungsweise wem dieses Saatgut gehört, wer das vertrieben hat.
Im internationalen Vergleich gäbe es jedoch in der Schweiz noch eine relativ große Diversität von Gemüse, Obst und Getreidesorten.
Bei der Erklärung von Bern ist die Dokumentation Agropoli erschienen. Das Handout zeigt auf, wie die Nahrungsmittelindustrie funktioniert. Einen Link dazu finden Sie auf unserer Homepage in der Rubrik Rabe Info.
95,6 Rabe Info.
Die Sportwelt schaut derzeit nach Deutschland. Dort kämpfen die Fußballnationalteams der Frauen um den Weltmeisterschaftstitel. Wenn die Spielerinnen im Scheinwerferlicht stehen, tragen sie Trikots von großen Sportartikelherstellern. Im Dunkeln bleiben dabei die Frauen, welche diese Artikel herstellen. Oft müssen sie unter schlechtesten Bedingungen arbeiten. Viele von ihnen sind in den sogenannten Maquilas in Zentralamerika angestellt. Ein Beitrag vom lateinamerikanischen Nachrichtenpool Onda.
Die Maquilas in den Freihandelszonen Zentralamerikas gehören zu den wichtigsten Orten, in denen Kleidung, auch Sportkleidung, hergestellt werden. Eine der Zulieferfirmen für Adidas, Reebok und Puma ist die Sportbekleidungsfabrik Ocean Sky in El Salvador. Eine Untersuchung im vergangenen Jahr hat ergeben, dass die Frauen dort unter menschenunwürdigen Umständen arbeiten mussten. Montserrat Arevalo war an der Erstellung des Berichts über die Arbeitsrechtsverletzungen bei Ocean Sky beteiligt.
Bueno, la situación en la maquila es muy difícil para las trabajadoras porque les ponen altas metas de producción.
Die Situation für die Arbeiterinnen in den Maquilas ist sehr schwierig. Ihnen werden hohe Produktionsziele abverlangt, bei 100%iger Qualität. Die Arbeiterinnen werden also pausenlos von den Aufseherinnen genötigt, diese Ziele zu erreichen. Wenn die Frauen also nicht schnell genug sind, trinken sie kein Wasser, um nicht aufs Klo zu müssen. Sie essen nicht zu Mittag, sie kommen noch früher zur Arbeit und setzen ihrem Körper so einem enormen physischen Druck aus. Sie werden misshandelt und erniedrigt und das bei einem Niedrigstlohn von umgerechnet 130 Euro pro Monat. Das alles sind sehr unmenschliche Arbeitsbedingungen.
El salario que ellas ganan, entonces son condiciones muy inhumanas de trabajo.
Montserrat Arevalo ist eine Sprecherin der Frauenorganisation Mujeres Transformando aus El Salvador. Mujeres Transformando setzt sich schwerpunktmäßig für die Einhaltung von Arbeitsrechten in den Weltmarktfabriken ein. Außerdem schult sie Frauen und Jugendliche in politischer Bildung und fördert Maßnahmen zur Steigerung der Lebensqualität von Frauen. Die Untersuchung über die Arbeitsbedingungen bei Ocean Sky wurde im Februar 2011 von Mujeres Transformando veröffentlicht. Seitdem hat sich einiges bei Ocean Sky verbessert, aber
bueno, no estamos contentas porque Ocean Sky ha hecho lo mínimo legal.
Wir sind nicht zufrieden, denn Ocean Sky hat nur das Mindeste gemacht, was gesetzlich notwendig ist. Sie könnten viel mehr machen. Zum Beispiel haben sie den Lohn nicht erhöht. Wir finden natürlich schon gut, dass sich einige Dinge geändert haben. Das Wasser war vorher verschmutzt, jetzt ist die Qualität besser. Es gibt keine zwangsweise Überstunden mehr. Die Frauen werden nicht mehr misshandelt. Wichtige Sachen. Aber das, was sie gemacht haben, ist das Mindeste. Deswegen müssen wir weiter Druck machen. Ocean Sky, Adidas, Reebok und Puma wissen, dass wir von Mujeres Transformando sie weiter beobachten und wenn was passiert, prangern wir das an. Neben einer Verbesserung der Arbeitsrechte sei das Wichtigste laut Arevalo eine Erhöhung des Mindestlohns. Doch auf die Mitte-Links-Regierung in El Salvador kann sie dabei nicht wirklich zählen. Man kann eigentlich nicht sagen, dass mit einer Mitte-Links-Regierung die Dinge besser wären. Leider, und es tut uns leid, das zu sagen, denn wir kommen aus der Linken. Unser Herz schlägt auch immer noch dort, aber nicht bei der offiziellen Linken, die jetzt regiert. Aber in Wahrheit hat Präsident Funes Verbindungen zu den Unternehmen und viele Dinge will er nicht angehen, wie den Mindestlohn. Sie haben sich nur auf eine Anhebung von 8% geeinigt. Und von 130 Euro pro Monat kann keine Familie leben. Man muss schon sagen, es gibt viele Versprechen, viel Gerede, aber nur wenig davon wird in die Tat umgesetzt. Zudem besteht die Befürchtung, dass die fortschrittliche Arbeitsministerin noch in diesem Jahr zum Rücktritt gezwungen wird. Da es wenig Hoffnung auf die eigene Regierung gibt, setzen Organisationen wie Mujeres Transformando auf die eigene Arbeit und auf das Bewusstsein der Konsumentinnen. Wir wollen weiterhin die Fabriken im Auge behalten, damit es keine Rückschläge mehr gibt. Aber wir wollen auch, dass die großen Firmen wissen, dass es auch hier Druck von Konsumentinnen gibt, damit die Situation in den Produktionsstätten immer besser wird. Also einerseits werden wir weiter beobachten, bilden, organisieren, informieren. Wir werden aber auch weiterhin Infokampagnen über die Firmen hier in Deutschland oder den USA machen. Ich denke, das wird dafür sorgen, dass sich die Marken nicht aus dem Land zurückziehen, sondern Verantwortung übernehmen, dass die Verhaltenskodexe und Arbeitsrechte eingehalten werden.
Sagt Montserrat Arevalo von der Frauenorganisation Mujeres Transformando aus El Salvador.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, 5. Juli. In der Redaktion waren Michael Spahr und Shane Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 hier auf Radio Bern. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.